Ja, wir hatten jetzt bei uns in der Praxis ein Kind, das Kind war 11 Monate alt und wollte partout nicht alleine sitzen und krabbeln. Und der haben
Hallihallo! Du hörst wieder Pickup für die Ohren, den Podcast rund um die Themen des ersten Lebensjahres. Wenn du uns heute zum ersten Mal hörst, ich bin Nina und eigentlich ist immer Sarah bei mir. Wir sind Pädagoginnen und arbeiten beide in Eltern-Kind-Gruppen und in der Familienbildung und Beratung. Heute sitzt aber nicht Sarah hier, sondern Britta. Hey Britta!
Moin!
Möglicherweise kennen dich noch gar nicht alle, die uns hören. Also, sag doch vielleicht einfach mal kurz, wer du bist.
Sehr gerne. Ich bin Britta Neumann-Sawatzki, bin 37 Jahre alt und habe eine Physiotherapie- und Osteopathie-Praxis in Sieke, jetzt mittlerweile 3 Jahre. Und bin seit gut 1,5 Jahren Kinderosteopathin und mache gerade in Wien meinen internationalen Master auch noch drinne in Kinderosteopathie. Und bin jetzt zum dritten Mal bei euch, glaube ich, jetzt im Podcast und freue mich wieder auf eine schöne Quasselstunde.
Ja, für dich ist das eine Quasselstunde, für uns ist
Ja,
das
doch.
unglaublich informativ. Also wir haben genau das dritte Mal
Ja.
und ja, wir und tatsächlich auch die Leute, die uns hören, können unglaublich viel ziehen aus dem, was du so quasselst. Das heißt, was du so weißt über Babys, über die Entwicklung von Babys, über möglicherweise Fehlentwicklung. Also das hat uns jedes Mal wirklich wieder sehr, sehr, sehr bereichert. Und darum haben wir uns entschieden, das einfach nochmal zu machen. Heute haben wir auch eine ganz besondere Folge, auf die ich mich auch total freue, weil wir nämlich schon zum zweiten Mal heute aktuelle und persönliche Fragen und Themen unserer Hörerin oder unserer Kursteilnehmerin beantworten wollen. Und das eine ganze Folge lang. So, also, heute gibt es richtig echte Fragen zu richtig echten Familienthemen. Wir haben das nämlich auf Instagram und in unseren Kursen gefragt, ob es zurzeit etwas gibt, das unsere Hörerinnen an der physiologischen Entwicklung ihrer Kinder oder allgemein zu physiologischen Themen beschäftigt. Und entlang dieser Fragen werden wir dich jetzt so ein bisschen ausquetschen, sodass wir, genau, so ist der Plan, hinterher auf jeden Fall alle wieder schlauer sind als vorher. Genau, generell gilt jetzt hier aber natürlich, dass ein Podcast keine professionelle Diagnostik ersetzt. Also, wir werden gleich deine Einschätzung hören zu den Fragen und zu den Themen, aber natürlich ist das kein Ersatz, ganz wichtig, zu einer 1:1 Untersuchung, in der Babys individuell betrachtet und untersucht werden können. Also, es ist eine Einschätzung, die du uns gleich gibst.
Richtig, ja.
Genau. Also, uns haben Fragen erreicht, ganz, ganz vielschichtig. Also, wir werden uns über das Fahren im Fahrradhänger unterhalten. Wir werden über eine verzögerte Rücken-Bauch-Drehung sprechen. Wir werden über das Sitzen von Babys reden. Da gab es eine Frage zu. Das Stehen der Kinder im Zehenstand. Gab auch eine Frage zum Fahrradhelm. Also, bunt gemischt. Und
Ja.
ich finde, wir fangen einfach mal an, oder?
Auf, let's go.
Es gibt eine Frage, die da heißt: Mein Kind, 7 Monate, nimmt zum Drehen auf den Bauch den Kopf immer ganz stark in den Nacken, statt sich rund zu machen. Sie kommt jedoch rum. Also das Kind kommt auf den Bauch. Muss ich hier irgendwas unternehmen und woran liegt das?
Unternehmen würde ich raten, ohne das Kind jetzt, haben wir ja schon eingangs gesagt, gesehen zu haben, auf jeden Fall sollte man was unternehmen, denn das ist nicht physiologisch. Es ist so, dass wir zwei Arten von Drehen haben. Einmal das sogenannte En bloc Drehen. Das ist, wenn wir auf dem Rücken liegen oder die Babys auf dem Rücken liegen, die Arme und Beine zueinander in die Mitte bekommen und dann dreht das Kind den Kopf einmal stark nach links. Und dann dreht es sich auf einmal nach links um, weil aufgrund Einleitungspunkt Kopf, so haben wir das damals in der Physiotherapie gelernt, haben wir Schwung und auf einmal sind wir auf der Seite und wenn wir genug Schwung haben, sind wir sogar noch auf dem Bauch. Das zweite Drehen, das ist das Amphibiendrehen. Das heißt, wir haben eine Verdrängung in unserer BWS. Das kann sein, dass zum Beispiel Einleitungspunkt Hüfte ist. Das heißt, die Hüfte dreht als erstes und hinterher kommt der Oberkörper über die Wirbelsäule, Rippen, Arme. Das ist physiologisch. So drehen wir uns laut Literatur. Weil in diesen Bewegungsmustern, das muss man eher so sehen, dass wir dann ein enorm muskuläres Training für die Kinder erarbeiten. Das heißt, wenn wir die Arme, die Beine hoch in der Luft haben, ist das unglaublich anstrengend für die Bauchmuskulatur. Wenn wir das Amphibiendrehen haben, das heißt, das Ausbringen, so erkläre ich das den Eltern immer, das ist so ein Ausbringen, Position. Das heißt, wir haben die queren Bauchmuskulaturen und diese brauchen wir nachher für andere Positionen, heißt Sitzen, Vierfüßlerstand, Kniestand und wie die ganzen Positionen alle halten. Und es ist nicht physiologisch, sich über einen Kopf in die Matte zu drücken und dann in ein Hohlkreuz zu gehen und sich dann umzudrehen.
Okay, das sieht auch, wenn ich mir das vorstelle, sieht das auch in meiner Vorstellung tatsächlich ein bisschen seltsam aus. Was gibt es irgendwas, was die Mutter dann tun kann? Oder was motiviert ein Kind, das vielleicht so über so eine Überstreckung oder C-Haltung, das ist ja so ein C, ne? Das heißt, das Kind besteht dann ja so rückenmäßig aus einem C.
Wir nennen das eine Hyperextension, das heißt eine Hyperüberstreckung. Und wir sind ja einfach gestrickte Menschen. Wir suchen uns immer den einfachsten Weg. Und wenn das Kind in dieser Position gerade eine ganz, ganz tolle, für sich total sinngebende Bewegungsmuster für sich entdeckt hat, dann sagt es, hey, ich komme damit vorwärts, das mache ich weiter so, weil vielleicht was anderes nicht funktioniert. Und da sind wir halt auf der Ebene von wegen, da müssen wir halt als Therapeuten gucken, warum geht das nicht? Und in der Regel, wenn die Mama selber keine Physio oder Osteo ist, kriegt das ganz oft nicht alleine hin. Weil jetzt kommt die Frage, wie war die Geburt? Oder andersrum, wie war die Schwangerschaft? Wie war die Geburt? Wie war die andere motorische Entwicklung? Also 7 Monate Rücken, Bauch oder andersrum Bauch-Rückendrehung. Also wie ist es damit auf der Seite? Hat das Kind auf der Seite gelegen? Wurde es in die Bauchlage gelegt oder wurde es gar nicht gemacht? War das Kind immer schon sehr weinerlich, wenn man das gebeugt haben wollte? Mochte es zum Beispiel nicht getragen zu werden, also in so einer Trage? Das sind alles so Hinweise von mir, dass da vielleicht ein Hyperextensionstrauma halt stattgefunden hat, warum das Kind immer noch in dieser Position verharrt.
Okay, das heißt, du würdest gucken, wenn das Kind so eine C-Haltung einnimmt, zu schauen, wie ist es denn eigentlich, wenn das C auf die andere Seite ist? Das heißt, wenn man das Kinn so Richtung
Genau,
Brust, ist es dem Kind möglich oder ist es vielleicht unangenehm oder so?
genau richtig. Das würde man überprüfen, aber ich erfahrungsgemäß sitzt die Läsion eher dann im Brustwirbelsäulenbereich, weil da musst du dich halt ganz krumm machen. Und das ist halt das, was den Babys am meisten wehtut. Das spielt halt auch eine Rolle, was, also dann gucke ich als Osteopathin, also ich glaube nicht eher, nicht, dass die Physios darauf gucken, weil hat man nicht gelernt, sondern ich gucke mal, was liegen da noch für Organe? Also auf der BWS-Höhe, ne? Das ist also in der Mitte vom Körper. Was haben wir denn da? Leber, Magen, Bauchspeicheldrüse. Gut, Bauchspeicheldrüse ist bei den Kindern jetzt nicht so gerade das On-Top-Organ. Aber was ist mit der Leber zum Beispiel? Ein riesengroßes Organ, was einmal in dem Säuglingsalter komplett über den ganzen Bauchraum geht. Das ist nicht so wie bei uns Erwachsenen, dass wir haben ja die Leber ungefähr bis zur Mitte von unserer Körpermitte, wenn wir so einen Schnitt von oben nach unten machen, ein bisschen drüber hinaus, über die Körpermitte. Bei den Kindern ist es aber wirklich über den kompletten Bauch. Und wenn dann die Mama mir noch vielleicht erzählt, jetzt ohne zu wissen, ob das Kind das wirklich hatte, aber ja, mein Kind war sogar ein bisschen gelb nach der Geburt und es ist auch ein bisschen schlimmer geworden, nachdem ich es gestillt habe. Oder jetzt, auch wenn es nicht gestillt worden ist, ist es nach der Geburt noch ein bisschen schlimmer geworden, dann finde ich da meistens meine Läsion, dass dieses riesengroße Organ irgendwie eine Reizung in dem parietalen, also in dem knöcheren Bereich des Körpers gemacht hat.
Okay, das heißt, diese Beobachtung, die sie gemacht hat, ist aus deiner Sicht eine total wichtige, weil man könnte ja einfach sagen, na mein Gott, das Kind kommt halt irgendwie auf den Bauch, ist ja wurscht wie. Aber das siehst du nicht so.
Nee, genau, das ist
Ja.
nicht normal. Es ist nicht, leider nicht normal. Und ja, es gibt Kinder, es gibt ja noch andere Bewegungsmuster, die nicht normal sind, zum Beispiel dieses Poporutschen. Wenn die Kinder halt sehr früh hingesetzt worden sind, dann rutschen sie auf den Popo und freuen sich und alle finden es witzig, weil es auch unglaublich süß und ultra witzig aussieht. Und feuern das Kind auch noch an dabei. Und das Kind sagt, hey, geil, ich komme hier vorwärts. Laufen ohne mich. Ich komme auch so an mein Ziel. Ne? Also so ist das halt auch mit diesen, und dann siehst du das eher nachher im Kindergartenalter oder im Schulalter, dass man sieht, oh, aber hier, ne, da, hat dein Kind gekrabbelt oder hat dein Kind jetzt, war es auf dem Bauch? Ja, aber hat sich immer schon sehr weit überstreckt. Oder das Kind klagt dann mit Kopfschmerzen, weil es eine sehr hohe Spannung hat. Ne? Also zwischen, wenn man sich das vorstellt, zwischen Kopf und Steißbein, das ist unser kraniosakrales System. Das muss man sich so vorstellen, wie so eine Mütze auf dem Kopf, also wie so auf unserem Gehirn, wie so eine Kapuze. Und wenn diese Kapuze immer angenähert worden ist, also jetzt gerade bei dem Kind, was sich immer wieder überstreckt, und dann soll es sich auf einmal rund machen, auf dem Stuhl in der Schule, ne, weil da haben wir eher so die gekrümmte Haltung. Dann kommt das Kind nach Hause und sagt, Mama, ich finde Schule richtig doof. Und dann fragst du, warum? Und dann sagst du, ich habe immer Kopfschmerzen. Tut das immer hier hinten am Kopf weh. Ich kann gar nicht, und ich kann auch gar nicht ruhig sitzen, Mama. Das geht überhaupt nicht. Und dann hast du zack, bums, den Stempel drauf. Mein Kind hat ADS oder hat ADS oder was auch immer.
Guck mal, so ganz, ganz weitreichend. Das heißt, du siehst, dass das wenn es ein auffälliges Bewegungsmuster ja eigentlich, ne, das heißt, das hier ist dieses ganz frühe, das ist ja wirklich eine ganz frühe bewusste Bewegung, die Rückenbauchdrehung, dass wir schon darauf achten können, dass die halt wirklich mit Kinn auf der Brust, das heißt, dass das Kind sich runden kann. Und wenn es das anders macht, sehen wir das später. Dann ist das nicht egal, sondern da hatte die Mutter offensichtlich ja echt ein ganz gutes Gespür
Total,
und eine feine Beobachtung.
genau, also super,
Ja.
gut.
Die nächste Frage ist so ein bisschen ähnlich. Die ist nämlich so, ist auch noch für ein junges Baby gestellt worden. Mein Baby 9 Monate robbt schon, kann sich jedoch nicht. Also gar nicht alleine auf dem Bauch drehen. Und das habe ich tatsächlich auch schon zweimal in meinen Kursen gesehen. Das heißt, Kinder, die in der Fortbewegung sind, die aber nicht vom Rücken auf den Bauch alleine kommen könnten. Was würdest du denn da antworten?
Dann frage ich mich immer, wie kann das Kind sich dann fortbewegen?
Ja, weil es auf den Bauch gelegt wurde
Genau,
dann.
richtig. Also da kommen wir wieder und springen ein für unser Kind, wenn das Kind was nicht kann. Also das ist auch die Frage, warum hat das nicht geklappt von alleine? Und dann sind wir wieder bei der Läsionssuchung. Also warum kann das Kind diese Bewegung nicht machen? Wo habe ich da meine Störung? Wie war wieder von vorne? Wie war die Schwangerschaft? Wie war die Geburt? Was gab es da an auslösenden Faktoren? Was, wie und was? Und was wurde vom Kind ignoriert an Bewegungen? Und dann, wir neigen dazu, wir haben alle tief in uns ein Helfersyndrom. Und gerade wenn so ein kleines Mäuschen oder ein kleiner Junge da liegt und man sieht, ey, der will irgendwie vorwärts kommen, aber ach komm, ich helfe mal eben kurz. Ne? Und aus diesem, ich helfe mal eben kurz, spielt sich dann sowas ein. Und das ist halt auch, er robbt wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, oder das Baby einseitig, hat eine starke Seite, andere Seite halt nicht so stark, weil es nie beübt worden ist. Das sind wieder die queren Bauchmuskulaturen, ne, die jetzt alternativ arbeiten müssen. Ist die Frage, ist der frühkindliche Reflex abgebaut und.
Was kann diese Frau denn jetzt tun? Das heißt, das ist ja eine ganz aktuelle Frage. Das ist ja
Ja.
nicht, die ist ja nicht gestellt von vor 3 Monaten, sondern das fragt sie sich jetzt tatsächlich. Was kann sie denn tun? Soll sie ihren Jungen einfach auf dem Rücken liegen lassen und davon ausgehen, naja, wenn du wirklich möchtest, dann gebe ich dir vielleicht eine Hilfestellung, um auf den Bauch zu kommen, aber mach es erstmal alleine. Was würdest du dann machen?
Da sind wir auch wieder bei, warum geht das nicht? Na, also ja, man kann sein Kind auf dem Rücken liegen lassen und dann schreit es und schreit es und schreit es und da wissen wir beide, irgendwann klappt, gibt man halt nach. Verständlicherweise würde ich auch machen, bevor mein Kind mich hier anbrüllt, sage ich, hier hast du einen Lutscher. Ja, also das ist eher wieder ein Fall für den Osteo zu suchen. Warum klappt das nicht? Und wenn das wirklich alles frei sein sollte, dann ist es einfach nur, ich will jetzt überhaupt keine Kinder, also es gibt ein paar gemütliche Kinder, ne? Also ich sag nicht faul, ich sag eher gemütlich. Es gibt auch die Kinder, die wirklich viel abchecken und sagen, ey, pass mal auf, ich gucke mir das mal bei der an. Ich gucke mir das an, das ist meine große Tochter auch so ein Beispiel, die klettert nicht auf den Baum. Die wartet, dass ihre Schwester dreimal runterfällt und sagt, alles klar, ich muss den Ast nehmen, den Ast nehmen, den Ast nehmen, damit ich nicht runterfalle. Und das, die Kinder gibt es auch, aber die haben nachher trotzdem eine Motivation, das zu machen. Und wenn ich gar keine Motivation bei dem Kind sehe, dann liegt es meistens irgendwie, weil es einfach motorisch nicht angesteuert werden kann.
Ja, ich habe auch schon mal, also ich gucke natürlich nie physiologisch, weil das nicht mein Blick ist, aber ich kenne auch Kinder, die so sehr, die sind so ganz, ganz vorsichtig. Und wenn so ein Kind sich so vom Rücken auf den Bauch dreht, dann ist ja so ein Moment da, wo die Kinder fallen. Das heißt, da ist so ein bisschen, da purzeln die ja, nicht? Und das entzieht sich so deren, ist manchmal so mal ein Ruck deren Kontrolle. Und es gibt Babys, die lassen das dann, weil die nicht fallen mögen. So, das ist meine Beobachtung so. Und ich habe den Eltern dann immer vorgeschlagen, ohne den Blick auf eine Physiologie zu haben, leg dein Kind wirklich gestützt einfach mal regelmäßig auf die Seite. So dass dieser Fall auch nicht, dass dann haben die nicht so viel Schwung.
Dem Kind das Sicherheit geben. Ich sehe das aus physiologischer Sicht, dem Kind das auftrainieren, damit es nicht fällt. Wir haben ja in unserer Muskelphysiologie drei verschiedene Arten, unseren Muskel anzusteuern. Konzentrisch, das ist, also angenommen, ich will das Essen, habe die Gabel in der Hand und führe die Gabel zum Mund. Das ist konzentrisch von dem Bizeps jetzt gesehen. Also das ist der große Muskel, der von unserer Schulter zum Ellbogen geht. Wenn man den anspannt, dann kriegt man da die Popeye-Beule. So, das ist genau. Und dann gibt es einmal das Exzentrische, das heißt, ich führe von meinem Mund zurück, langsam abbremsen zum Teller, weil ich ja weiter essen möchte. Das heißt, der Muskel wird lang gemacht. Er ist immer noch angespannt, aber er wird lang gemacht und bremst mich ab. Und dann gibt es das Isometrische, das heißt, ich halte irgendwas ganz, ganz lange in der Bizeps. Also ich habe ein Gewicht in der Hand und halte das ganz lange und der Muskel ist maximal angespannt. Und was die Kinder super schnell drauf haben, ist das Konzentrische. Das heißt, ich beuge mich und die Beine und die Füße kommen, und die Arme kommen zusammen und habe ganz viel Bauchmuskelspannung. Was sie mit diesem Fallen, was du gesagt hast, lernen, ist, sich abzufedern.
Spannend. Okay. Und genau, konkret deine Idee für die Mutter ist wirklich zu gucken, lässt das Kind die Drehung, weil es vielleicht Schmerzen hat? So, das heißt, das wirklich mal zu untersuchen, ob es da irgendetwas gibt, was in der Wirbelsäule stört.
Genau,
Ja.
man könnte das zu Hause vielleicht doch einmal kurz testen, wenn man die Beine, also Kind ist in Rückenlage, Beine angewinkelt und wenn man so nach links und rechts so ein bisschen gewippt, ob da das Kind irgendwie Anzeichen macht, es tut irgendwas weh, ne? Aber auch die Frage ist, hat das Kind vielleicht auch eine abgeflachte Kopfseite? Und ist das meistens damit beantwortet, dass das Kind keine HWS-Rotation, also
Halswirbelsäule. Okay.
Rotation hat, genau richtig. und deswegen nicht gerne sich kullern lässt, ne?
Okay. Gut. Kommen wir zur nächsten Frage. Die heißt, mein Kind kommt in den Stand, also stellt sich auf die Füße, steht aber fast immer auf den Zehen. Jetzt hat die Frau nicht dazu geschrieben, wie alt das Kind ist. Müsste man jetzt raten. Zum Zehenstand generell. Vielleicht können wir die Frage dann dahin so ein bisschen ableiten, dass wenn ich sehe, mein Kind stellt sich auf die Zehen, was bedeutet das? Und was heißt das für mich als Mutter? Was sollte ich dann tun oder lassen?
Kann man einmal auf unsere zweite Podcast-Folge, glaube ich, verlinken, die wir aufgenommen haben über das Thema Füße. Aber es ist tatsächlich so, dass bis zu einem bestimmten Alter der Zehenspitzengang noch total normal ist, weil der Fußreflex erst noch abgebaut werden muss. Das heißt, wir haben so einen Greifreflex bei uns vorne im Vorfußbereich. Das kann man ganz gut bei Kindern testen vom 0. Monat bis zum 11. teilweise, 12., 13. Wenn man da ganz schnell zwischen den großen Onkel und den Zeigeronkel drückt, dann krallen sich die Zähne richtig zusammen. Und das wiederum löst ja auch jedes Mal, wenn wir uns hinstellen, den gleichen Reflex aus. Wenn das Kind es aber immer wieder quasi inhibiert, also immer wieder so ein bisschen dämpft, weil es immer wieder das triggert, dann ist es so, dass der Fuß irgendwann eigentlich flach sein sollte. Aber sollte das nicht so sein, müssen wir gucken, was macht die Struktur, Wade, also Achillessehne, Wade, Oberschenkel, also hintere Oberschenkel. Hat das Kind eine iosakrale Läsion gehabt? Hat das Kind vielleicht auch schon eine Vernarbung irgendwo? Also hat es vielleicht schon Leistenbruch gehabt, wurde operiert, hat da einen Zug drauf? Hat das Kind neurale Erkrankungen, was ich eigentlich hoffe, dass das die Ärzte vorher sehen. Es gibt auch so einen Spitzfuß, der pathologisch ist. Also so ein, wenn das Kind einen Sauerstoffmangel unter der Geburt hat, einen leichten. Aber das wird es nicht sein. Also es ist halt so, das ist halt wieder so eine, ohne, was haben die Lehrer immer gesagt, keine Diagnose durch die Hose. Ja, also wenn wir das Kind nicht sehen oder wenn wir den Patienten nicht sehen, ohne dass wir ihn ganz betrachten können. Also, ne, das ist halt, das macht ein Fass auf.
Definitiv. Also das, genau, haben wir ja im Vorfeld geklärt. Das hier ersetzt natürlich überhaupt
Nein.
nichts. Es gibt einfach nur eine Idee. Und ich habe jetzt wieder gelernt, dass dieser Fußgreifreflex, dass der bis nach dem ersten Geburtstag ausgelöst werden kann. Das heißt, das habe ich zum Beispiel auch gar nicht gewusst. Guck mal.
Genau.
Genau. Und das heißt, bis zum ersten Geburtstag und auch noch darüber hinaus, hast du eben gesagt, ist so ein Zehengang, na, wie nennst du das? Spitzfußgang?
Fußgang von Zehenspitzen.
Spitzfußgang unauffällig. Das heißt, das ist nichts, wo wir uns
Nein.
sorgen.
Man muss auch gucken, dass man, also womit man es jetzt fokussieren könnte, dass es noch schlimmer wird. Es gibt ja auch große Kinder, die immer wieder im Zehen also im Vorfußgang rumlaufen. Ich weiß gerade, im Urlaub ist halt, wir waren in einem, wo viele Kinder waren, wo man viele Kinder gesehen hat. Das war ein Paradies für mich. Da habe ich auch viele große Kinder gesehen. Da muss man halt jetzt gucken, dass man das Kind damit nicht noch mehr unterstützt. Das heißt, dass man nicht die Arme oben, also man versucht also die ersten Schritte zu machen und dann nimmt man ja ganz oft links, rechts die Hand und dann reißt man die Arme so von dem Kind hoch und dann macht es ein paar Schritte. Und dieser Zug
Ja.
reicht schon aus, dass das Kind eine so eine Bewegung bekommt, oh, ich muss auf den Vorfuß, weil ich mich so groß machen muss.
Das heißt, wenn ich das sehe, dass mein Kind, wenn es sich so am Tisch hochstellt oder sich an mir hochzieht, wenn es irgendwie immer auf den Zehen Spitzen steht, dann lasse ich diese Gehhilfe, in dem die Kinder die Arme so ganz hoch haben und die Eltern dann mit schönen krummen Rücken wochenlang hinter dem Kind herlaufen.
Ja, genau, richtig. Das würde ich machen. Lieber dann wirklich versuchen, einen sicheren Stand zu bekommen und mal langsam die Ferse hinten auf den Boden zu stellen und mal gucken, was dann passiert. Und dann sieht man mal, was für eine Spannung da aus so einer kleinen Achillessehne ist. Also Socken aus, Strumpfhose weg, gucken, was die Achillessehne macht, super spannend.
Dann, genau, lass uns mal ein bisschen Gas geben, dass wir die anderen Fragen auch noch alle hier schön beantworten können. Das ist vielleicht eine kurze Frage. Mein Kind, 5 Monate, will immer sitzen, wenn ich es auf meinem Schoß habe und kommt mit dem Kopf so nach vorne. Und was soll ich da tun? Darf mein Kind schon sitzen? Soll ich es unterstützen? Was kann man da machen?
Nein, also der Sitz ist wirklich eine Position. Das Kind soll in den Sitz alleine reinkommen und alleine wieder rauskommen. Erst dann ist es muskulär gesichert. Ich kann in der Schule meiner Tochter sagen, welches Kind hingesetzt worden ist und welches nicht. Weil das sind die Kinder wirklich, die einfallen, die kein muskuläres Gestütz haben. Und nur weil mein Kind etwas möchte, muss es ja nicht ausgeführt werden. Ich sage immer zu den Eltern, wenn sie also diese Frage kommt häufig bei uns in der Praxis, und dann sagen sie, ja, mein Kind sitzt schon. Ich so, und wie kommst du da hin? Ja, gar nicht, ich setze es da hin. Ich so, nein, bitte nicht, weil ich möchte auch gerne LKW fahren, aber ich darf es einfach nicht. Und ich bin auch der Meinung, ich könnte es, aber ich könnte es wahrscheinlich nicht gut. Ja, und dann sagen sie, oh ja, stimmt, stimmt, hast recht, ne? Es ist super knifflig. Gerade in der Zeit, wo mit 6 Monaten, 5. Monat, 6. Monat fängt das Brei-Essen manchmal an. Und dann sagen sie, ja, aber wie soll ich denn mein Kind füttern? Gibt es die Position auf dem Schoß mit Hand vorm Körper des Kindes? Das heißt, das Kind fällt nicht alleine nach vorne. Und ich habe es aber gut im Griff, dass das Kind wirklich in meinem Arm drin ist, dass es vorne und hinten geschützt ist. Oder heutzutage gibt es ja auch diese Newborn-Stühle, die man ja in verschiedene Positionen einrichten kann. Oder der Maxi-Cosi. Den auf den Tisch stellen.
Das ist ja auch dieser Widerspruch, den viele Eltern lesen, dass die Kinder zum Essen, zum Brei-Essen in eine aufrechte Position gebracht werden sollen. Und aufrechte Position heißt aber eben nicht sitzen, sondern einfach nur wirklich Oberkörper ein bisschen erhöht, aber nicht über der Hüfte so.
Würde ja im Umkehrschluss heißen, Kinder, die bis zum 10. Monat voll gestillt werden, dürfen sitzen.
Ja,
Ne?
genau.
Also, genau. Das ist halt eine super, das ist halt wichtig. Bitte die Kinder nicht hinsetzen. Bitte, 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 bitte.
Okay, also fassen wir zusammen. Ein Kind darf dann sitzen, wenn es von alleine in den Sitz kommt und auch wieder raus.
Ja. Wir hatten jetzt bei uns in der Praxis ein Kind, das Kind war 11 Monate alt und wollte partout nicht alleine sitzen und krabbeln. Und wir haben es wirklich so sehr trainiert, dass es klappt mit 12 Monaten, also mit einem Jahr, dass es alleine in den Sitz kommt. Und dieses Kind ist ein völlig anderes Kind geworden. Es brabbelt auf einmal, weil es muskulär da einfach gestützt ist. Es fängt an, nach Dingen zu greifen, weil es einfach das halten kann.
Okay,
Völlig anderes
das
Kind.
heißt, da habt ihr den Sitz provoziert, physiologisch?
Den
Ah,
Übergang haben wir
okay.
provoziert. Immer wieder bist festgehalten. Also Seitlage gewartet, bis der Arm kommt, da den Stütz fokussiert, also den nochmal so ein bisschen dem Gehirn schmackhaft gemacht. Okay, alles klar, ich habe den Stütz, kommt, streckt den Arm, dann ist er im Seitstütz und dann sitzt er auch schon. Oder der andere Weg wäre halt, ich bin im Vielfüßlerstand. Kann das aber, also das ist halt so, wenn ich nicht allein in den Sitz reinkomme, komme ich auch schlecht in den Vierfüßlerstand rein, weil das die gleichen Muskelpartie beansprucht. Aber er kam dann da rein, nachdem ich den Unterarmstütz, also den Vierfüßlerstütz gehalten habe, das heißt Oberschenkel zusammen. Er konnte nicht ausweichen und dann kann man sich so seitlich auf den Popo setzen.
Okay, und ist es genau, das heißt, das Kind war sehr langsam, wenn du sagst, er war 12 Monate alt in seiner Entwicklung, also verzögert wahrscheinlich mit Rezept bei euch, vermutlich. Genau, und hattest du da eine Erklärung, warum das so ist oder war das oder ist das einfach so?
Ich glaube, das Kind ist einfach, wie du vorhin gesagt hast, ein ganz, ganz vorsichtiges Kind. Das ist gerade diese Position, wird super oft abgenommen. Also es ist gar nicht so sehr, dass man sagt, wie am Anfang, dass man sagt, mein Kind dreht sich halt von Rücken auf Bauchlage, sondern das nehme ich dem Kind ab. Das ist nicht die Position. Das ist das wirklich, ich setze mein Kind hin. Ich würde sagen, zu 90% ist wo man den Kindern das komplett abnimmt, weil man denkt, das Kind ist unzufrieden. Und ja, wenn ich mein Kind immer wieder vor dem Körper halte, natürlich fällt es nach vorne, weil es es nicht halten kann. Und es ist kein, ja, es macht vielleicht auch mal so ein bisschen, ah, mein Kind macht schon Sit-ups oder so, ne? Das sagen sie auch ganz oft. Mein Kind macht schon so richtig Bauchmuskeltraining. Ja, lass es weitermachen. Das ist voll cool. Lass es weitermachen. Unterstütze es bitte nicht weiter. Es wird das brauchen für den Sitz.
Wenn wir eins aus dieser Folge gelernt haben, dann wirklich die Kinder wirklich nicht aktiv darin zu unterstützen, in den Sitz zu kommen, sondern sie nicht in diese Position bringen, sondern unterstützen, dass sie es irgendwie selber hinbekommen. Das haben wir
Ganz
ja.
genau richtig. Und wenn man da Hilfe braucht, das ist überhaupt nicht schlimm, kann man bei uns anrufen. Wir zeigen das. Das sind wirklich zwei, drei Handgriffe, die man da machen kann. Aber das A und O ist halt wirklich, das durchzuhalten.
Das, was Eltern auch gerne, das ist jetzt keine Frage, die uns gestellt wurde, aber das, was ich so kenne aus meinem Alltag, ist diese Frage, bis wann müssen Kinder denn eigentlich sitzen? So, gibt es da was aus deiner Sicht, was du sagen kannst? Wann muss ein Kind sitzen können? Und ab wann finden wir das physiologisch auffällig, wenn ein Kind noch nicht sitzt? Kannst du da irgendwas zu sagen oder ist das immer sehr individuell?
Also das gibt jetzt von wieder von bis eine Range, ne? Und ich würde mal sagen, ein Kind, was bis zum 10., 11. Monat nicht sitzt, allein, also nicht alleine in den Sitz reinkommt. Weil ich glaube schon, dass du ein Kind hinsetzen könntest oder das könntest du ein bisschen halten. Ne? Also diesen motorischen Weg, ne, sollte bis zum 11. Monat spätestens abgelaufen sein. Und dann, wenn das nicht der Fall ist, dass das Kind immer noch keine Strategie gefunden hat, da hinzukommen, würde ich das mal abchecken lassen.
So, nächste Frage. Die hat mich sehr verwundert. Und ich lese sie mal genauso vor, weil ich glaube, die Person, die das geschrieben hat, weiß so ein bisschen, was sie gefragt hat. Nämlich, das ist eine Frage zu einer Federwiege. Also, ich lese vor. Können elektronische Federwiegen die Reflexintegration hemmen? Fragezeichen. Das ist die Frage. Und da habe ich gedacht, na, da wird sich Britta freuen. Und hau mal raus. Was fällt dir dazu ein?
Also frühkindliche Integration. Es ist halt so, dass die frühkindlichen Reflexe, die werden ja schon in den Schwangerschaftswochen gebildet. Das heißt, in der 9. Schwangerschaftswoche, wo wir manchmal gar nicht wissen, dass wir eigentlich schon schwanger sind, kommt zum Beispiel der Mororeflex. Und ich weiß nicht, ob sie auch auf den Mororeflex vielleicht so ein bisschen hinaus möchte. Und der ist es ja unser Schreckreflex. Das heißt, der Arzt, der testet es auch. Und lässt das Kind, nimmt das Kind hoch und lässt es so ein bisschen nach hinten fallen. Und dann gehen die Arme einmal nach außen weg und dann wieder ganz schnell in die Mitte. Und dieser Reflex sollte möglichst irgendwann abgebaut sein. Ob das durch die Federwiege jetzt gehemmt wird, dieser Abbau, würde ich sagen, nein.
Ah, okay, aber pass mal, ich brauche erstmal noch einen Schritt, um das zu verstehen. Das heißt, Reflexintegration ist das, was du jetzt mit Abbau meinst. Also der wird integriert in bewusstes Bewegen. Und diese Federwiege geht ja immer so rauf und runter, ne? Und die Idee der Frage ist, ob die Integration von diesem Moro-Reflex das so ein bisschen verzögert, dass da ständig so ein Wupp, 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 Wupp ist. Ah, okay, jetzt habe ich die Frage verstanden.
Ja, mehrere frühkindliche Reflexe. Es gibt ja, ich glaube, 9 oder 8. 9, 8 gibt es, glaube ich. Und ob es nun der Mororeflex ist, weil ich kann mir eigentlich nur das vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen dem Kind Angst macht. Ich finde, ja, also die Federwiege an sich ist ja, es macht dem Kind einen sicheren Eindruck manchmal, weil es halt so sehr gepuckt wird, aber dann kann man das Kind auch eher pucken und an sich halten und das bisschen wiegen und wippen, weil das geht halt schon sehr vestibulär. Ne? Also es ist, das heißt, vestibulär ist das Gleichgewichtsorgan, das wird damit ja richtig schön getriggert. Und Manche Kinder finden das total toll, weil Mama vielleicht auch in der Schwangerschaft total aktiv war. Das finden Kinder dann toll, wenn Mama auch vielleicht auch viel gelaufen ist in der Schwangerschaft, also richtig gejoggt ist, also Sport gemacht hat, dass es dieses Bouncen immer hatte, dieses Bong, Bong, Bong. Andere Kinder, da sind wir wieder bei den sensiblen Kindern, finden das wahrscheinlich total doof und sagen, bitte, ey, hör auf damit. Mir wird hier ganz schwummrig.
Nee. Genau, also deine Antwort auf diese Frage, können Federwiegen diese Integration hemmen, ist eher nein, hast du jetzt gesagt?
Würde ich jetzt so behaupten, aber da, also frühkindliche Reflexe und Integration ist auch eher tatsächlich ein Thema, was Ergotherapeuten und Logopäden an vielleicht besser beantworten können. Die arbeiten da nämlich weitaus mehr mit, denn die haben nachher die Kinder, die die frühkindlichen Reflexe noch nicht abgebaut haben. Und die haben es nachher in der Ergotherapie zum Beispiel, gibt es eine RIT-Therapie, Reflex-Integrationstherapie nennt sich das. Super spannend.
Oh ja, total interessant. Und hast du ein bisschen, hast du so einen Ansatz von der Antwort, warum werden dann manchmal Reflexe nicht abgebaut?
Wenn das zum Beispiel, das kommt, dass wenn die entwickelt werden, also zum Beispiel, ne, Moro-Reflex in der 9. Schwangerschaftswoche, dann gibt es den Fremdschluckreflex, ist es der? Oh. Oder Galant, ich weiß gerade nicht. Galant, einer, der wird in der 12. bis 13. Schwangerschaftswoche entwickelt. Und wenn da zum Beispiel was passiert, also angenommen, 14. Schwangerschaftswoche oder erstes Trimester, mir ist total übel. Das heißt, ich bewege mich ziemlich wenig. Oder andersrum, Reflexe brauchen ja Neurone. Das sind unsere kleinen, schnellen Autos, die von einer Seite zur anderen Seite flitzen und eine Reaktion machen. Die brauchen Bewegung. Wenn ich jetzt aber als Mutter im ersten Trimester nur von der Schüssel hänge, weil mir ist übel oder ich mag mich überhaupt nicht bewegen, weil mir übel ist, nur allein das Aufstehen habe ich schon mit Übelkeiten in Verbindung und mag auch gar nicht an Essen denken. Das heißt, ich bleibe die ersten 3 Monate komplett im Bett liegen. Da haben wir schon das Problem, dass die Reflexe nicht den Input bekommen, den sie eigentlich bräuchten. Genau, und das ist so der Hintergrund, warum diese Reflexe manchmal nicht vernünftig abgebaut werden. Oder das Kind halt, wie sind wir wieder bei Kind Nummer 1, zum Beispiel seine eigene Strategie entwickelt, wie es mit einer Konfliktsituation zurechtkommt. Das heißt, ich überstrecke mich und komme dann in die Bauchlage. Aber die Reflexe brauchen eigentlich eine andere Bewegung, um abgebaut zu werden. Also die Gegenbewegung eigentlich, das, was physiologisch ist. Genauso wie so ein Greifreflex, also so vom Fuß her, der braucht Gegendruck, dass er abgebaut werden kann. Und wenn das alles nicht stattfindet, dann sagt der Reflex, oh, das ist aber hier schön gemütlich, hier bleibe ich mal. Und dann sind das halt wirklich die Kinder, die ich habe mich da jetzt ein bisschen mit beschäftigt aufgrund des Studiengangs, dass sie denn da reinschreiben, das Kind, also schon, wenn der Galantreflex nicht abgebaut ist, das ist der Reflex, wenn man sein Kind auf dem Bauch liegen hat und man streicht mal mit dem Fingernagel neben der Wirbelsäule. Dann sollte sich eine Seite, also diese Seite, die man streicht, verkürzen. Das heißt, es macht eine C nach links oder nach rechts. Und wenn dieser Reflex zum Beispiel nicht abgebaut ist, haben die Kinder teilweise Probleme mit der Blasenentleerungsstörung ab dem 5. Lebensjahr zum Beispiel. Das sind die Kinder, die noch nicht trocken sind. Oder die Kinder haben Probleme, sich zu konzentrieren. Die Kinder haben Probleme, ein schönes Schriftbild zu entwickeln. Und.
Oh, pass auf, das machen jetzt die Leute ja zu Hause, ne? Das heißt, das müssen wir noch mal genau erklären. Das heißt, ich habe mein Baby, wie alt ist das? 7 Monate?
Das darf es aber doch eher noch haben, das ist
Ah,
dann in Ordnung.
okay.
Das darf es aber nicht mehr haben, wenn mein Kind 5
Ah, okay,
ist.
5 Jahre alt meinst du,
Ja,
ja.
also das ist genau. Also man kann zu Hause, wenn man ein Baby hat, das ist auch total normal, der Galantreflex darf auch noch so lange bleiben. Sein Baby liegt auf dem Bauch, ist nackig. Und ich nehme mal den Fingernagel vom kleinen Finger zum Beispiel und mach mal so eine kleine Linie neben der Wirbelsäule, zum Beispiel jetzt rechte Seite. dann erwarte ich von dem Kind, dass es eine Rechtskrümmung macht. Das heißt, Kopf geht nach rechts, Beine gehen nach rechts, dass es wie ein C
Okay.
aussieht. Das ist total normal. Das darf aber nicht mehr passieren, wenn das Kind 5
Okay.
ist. Dann sollte er abgebaut sein.
Aha. Also integriert, ja.
Sollte das, also da müssen wir wirklich mit Ergotherapeuten zusammensetzen, sollte das nicht der Fall sein. Also die Eltern werden nicht kommen und sagen, oh, mein Kind hat den Galantreflex noch, ne? Sondern die werden eher mit Problemen kommen, von wegen so, oh, mein Kind ist unglaublich unruhig. Und wenn man in die tiefere Anamnese geht, ja, mein Kind ist auch noch nicht trocken, ne? Oder mein Kind mag gar nicht gerne malen, weil es Probleme hat, seine Mittellinie zu überkreuzen. Oder mein Kind, was gibt es denn da noch für Beispiele? Unruhig, schläft schlecht. Das sind solche Sachen. Mit diesen Problematiken gehen die Eltern zum Arzt. Und dann sagt der Arzt, hoffentlich nicht, das ist ADS, sondern wissen Sie was? Wir gehen den ganzen Mal auf den Grund. Gehen Sie doch mal zu Britta und gehen Sie doch mal bitte zum Ergotherapeuten und zum Physiotherapeuten. Das wäre das Schönste natürlich. Und dann gucken wir mal, ob das Kind vielleicht einen nicht abgebauten kindlichen Reflex hat. Und dann gibt es verschiedene Übungen, aber da bin ich raus. Also da kommen die Ergotherapeuten und Logopäden ins Spiel und machen eine wunderbare Arbeit.
Ja, guck mal. Jetzt wissen wir ein bisschen was über Reflexintegration. Eine andere Frage, die geht vielleicht relativ schnell zu beantworten. Was würdest du sagen, zu diesen Hängematten für Fahrradhänger? So, das heißt, ab wann findest du, dürfen wir unsere Babys in diese Hängematten legen und mit denen jetzt vielleicht passend zum Frühjahr treibt es sicherlich viele Mütter und Väter wieder auf die Fahrräder? Verständlicherweise, ab wann dürften Babys in diesen Hängematten mitgenommen werden?
Gibt es zwei verschiedene Punkte, die man da gucken muss. A, was habe ich für ein Kind? Habe ich ein Kind, was sehr, sehr sensibel ist, was sowieso schon einen sehr unruhigen Schlaf hat, dann würde ich es noch nicht machen. Anderer Punkt ist, kann mein Kind sitzen? Ist es muskulär schon so gefestigt, dass es diese Stöße, die es dann trotzdem auch noch gibt, auch wenn es in so einer super tollen Hängematte liegt, gibt es trotzdem Stöße. Und das muss auch muskulär gestützt werden, gerade diese sehr, sehr sensible Halswirbelsäule. Und also wir haben unsere erste Tochter, die war 5 Monate alt. Und es war auch so, sie ist im Dezember geboren, also 5 Monate, das heißt Frühling, so wie jetzt gerade. Dann haben wir uns den ersten Thule geholt, einen Einsitzer, und dachten, so, jetzt fahren wir los und ne. Die hat die Nacht, das war die allerschlimmste Nacht, glaube ich, in ihrem Leben. Ich habe zu meinem Mann gesagt, das machen wir nie wieder. Wir fahren nie wieder mit diesem Fahrradanhänger, dieser Wippe. Wir warten, bis sie sitzen kann. Und als sie sitzen konnte, haben wir sie nochmal in diese Hängematte reingelegt und dann war es auch alles kein Problem. Das war da einfach zu viel. Ja, und da muss man halt wirklich gucken, ist mein Kind dafür bereit? Ja, also bei der zweiten war es ein ganz anderer Schlag, aber die ist auch vom Typ her ein ganz anderer. Die müsste ich eigentlich ständig an der kurzen Leine halten, damit die mir nicht überall raufklettert und alles mal testet und und. Die hat das als zweites Kind super gut verknüpft, ne? Also das ist kindstyp abhängig. Ich würde aber wirklich empfehlen, wenn das Kind fast vom Sitzen ist.
Braucht man dann diese Hängematte eigentlich noch?
Ja. Das ist sonst viel zu klein. Also wenn man das den normalen Sitz, es gibt auch da einen Sitzverkleinerer, da könnte man noch mal gucken. Aber ich würde wirklich eher noch tendieren, wirklich körpergrößentechnisch und gewichtstechnisch auch. Es ist wie mit dem Maxi-Cosi. Nur weil das Kind sitzt, hat es ja keinen anderen. Also sind die Kinder trotzdem ja noch weiter im Maxi-Cosi ganz oft. Ne,
Ja,
also
das
das ist die
stimmt.
gleiche Position. Und weil man einfach entlastet die Wirbelsäule. Weil wenn du sitzt und dann in diesem Fahrradanhänger über so eine Huppelstraße fährst oder mal durch ein Friedeholz fährst, dann kannst du davon auch ausgehen, dass das Kind wirklich nicht gut schläft.
Ja, genau. Ja, okay. Ja, eine andere Frage, die passt da auch ganz gut zu, ist zu den Fahrradhelmen. Das heißt, wenn Kinder auf Fahrrädern transportiert werden, ab wann frühestens soll da so ein Helm auf den Babykopf geschnallt werden?
Also in der Hängematte wird es ein bisschen schwierig mit dem Helm, weil das hat das Kind eine unglaublich hohe Halswirbelsäulische Flexion und kann nicht gut schlucken. Das heißt, das Kind hat eine sehr, sehr hohe Beugung, das Kinn geht zur Brust und kann ganz, ganz, ganz schlecht schlucken. Das heißt, wenn das Kind sitzt, sei es nun auf dem Fahrersitz, denn wenn es halt sitzt, wenn der Kopf frei beweglich ist, auch nicht, wenn der Sitzverkleinerer drin ist, weil dann hat man nochmal so Gesichtspolster links und rechts, dass man den Kopf wirklich gut geschützt hat, dann macht ein Fahrradhelm auch wenig Sinn.
Das heißt, ein Helm, ich weiß jetzt gar nicht, wie die rechtlichen Voraussetzungen sind. Das heißt, muss so ein Baby, braucht das einen Helm in den Hängematten? Ich vermute nicht, aber das weiß ich nicht genau.
Also in den Hängematten geht es auch wirklich nicht schlecht. Ne? Also weil es einfach so ein Helm nimmt ja auch wirklich viel Volumen ein. Und ich würde wirklich den Fahrradhelm erst dann, wenn das Kind nicht mehr in der Hängematte ist, wenn es nicht mehr in einem Sitzverkleinerer drin ist, sondern wenn es halt wirklich frei sitzt. Und bitte, man sollte vielleicht beachten, auch dann, wenn es auf einem Pukki-Wutsch ist.
Auf diesen zwei Rädern, nee, drei Rädern sind das, glaube
Nee,
ich,
es
ne?
gibt auch welche mit 4 Rädern tatsächlich,
Ah.
ne? Also vorne zwei kleine Rädchen und hinten. Auch da, wenn da ein Kind runterfällt, dieser Kopf ist weich wie eine übelst reife Pomelo. Also ganz, 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 ganz weich. Und bitte, 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 das geht nicht nur an die Kinder, sondern seid ein gutes Vorbild für die Kinder und tragt als Erwachsener einen Helm. Ich habe eine Freundin, die hat nicht getan und hat einen Schädelbruch gehabt. Der ist zu Gotterweise überlebt, aber man muss doch nicht immer dann erst aktiv werden, wenn sowas Schlimmes eintritt. Wie oft haben wir das in der Praxis? Ich bin vom Fahrrad gefallen. Also nur einen Schritt zur Seite gemacht und habe mich da verkantet und bin so umgekippt. Skifahren, genau das Gleiche. Warum müssen die Kinder Skihelme tragen, aber die Erwachsenen nicht? Meine Tochter, also ich war auch ganz, ganz lange, bin ich ohne Fahrradhelm gefahren. Und dann hat Thea, also meine Tochter, irgendwann zu mir gesagt, Mama, warum musst du eigentlich kein Fahrradhelm tragen? Und ich so, ja, warum muss ich eigentlich kein Fahrradhelm tragen? Fallen nur Kinder hin mit dem Fahrrad, Mama? Nee. Und seitdem fahre ich immer mit dem Fahrradhelm.
Also selber ein gutes Vorbild sein und die Babys kriegen einen Fahrradhelm, wenn sie sitzen und wenn sie im Fahrradsitz hinter uns sitzen.
Auch am Fahrradanhänger haben unsere Kinder auch immer einen gehabt, weil dann war es für die so normal. Also die gehen nicht mehr ohne Helm aus dem Haus. Ne, weil es einfach für sie, das kennen sie von klein auf, einfach das machen, wenn es halt frei sitzt, das Kind, ne?
Dann gucke ich nochmal eben, aber ich glaube, dann sind wir durch, du. Ja, dann sind wir tatsächlich durch. Das war die letzte Frage. Das heißt, dann haben wir uns heute wieder ganz lange mit so dieser, ja, diesen Dingen, die Kinder so früh in ihrer Entwicklung lernen, entwickeln, der Rücken-Bauch-Drehung und dem Sitzen aufgehalten. Das, ja, scheint ja in vielen Familien ein großes Thema zu sein.
Ja, ich finde es aber gut, dass es ein Thema wird. Weil nur dann können wir
Ja.
versuchen oder können wir Lösungsansätze finden. Na, weil, also man sieht es ja immer wieder, dass die Eltern zu uns kommen und sagen, ach, hätte ich das mal früher gewusst. Ja, und das ist das
Ja.
Schöne mit dem Podcast hier oder auch mit euren Kursen, dass man wirklich sagen kann, hey, hier habt ihr die Möglichkeit, das wirklich zu lernen, euch zu schulen, was passiert, wenn mein Kind das und das nicht macht?
Ja, genau. Und Eltern wollen das ja. Das heißt, die sind ja nicht fahrlässig oder die Entwicklung ihrer Kinder ist ihnen egal. Die Information muss da sein. Ja, genau. Das ist ja die Erfahrung, die wir wirklich nur täglich in den Kursen machen. Eltern wollen alle Informationen rund um ihre Kinder, die sie bekommen können. Definitiv. Die sind dankbar für Informationen. Ja. Und ich bin dankbar für deine Zeit, liebe, liebe Britta.
Ja, sehr gerne.
So toll. Also, genau. Wir schneiden das Ding jetzt ganz schnell zurecht, sodass
Ja, super.
Ostersonntag alles zu hören ist. Und dann hoffen wir, dass die Familien, die die Fragen gestellt haben, jetzt eine feine Antwort haben.
Ja, und wie gesagt, nicht scheuen. E-Mail schreiben, info@hachefit.de oder bei Instagram, hache-fit, uns anschreiben, wenn irgendwelche Fragen weiterhin sind, und die werden nach Feierabend eigentlich fast immer
Oh,
beantwortet.
das ist ein cooles Angebot. Wenn du das jetzt so schnell nicht mitschreiben konntest, bringen wir das in die Show Notes. Und wenn noch irgendwas unklar ist, das ist ein super Angebot. Dann fragt die Kinderosteopathin. Liebe Britta, ganz herzlichen Dank dir.
Sehr gerne. Bis bald. Tschüss.
So, das war schon die dritte Episode, die wir mit der Kinderosteopathin zusammen gemacht haben. Und wir wünschen uns ganz doll, dass du einen immer professionelleren Blick auf die Entwicklung deines Babys hast und viele Fehler vermeiden kannst oder darin gestärkt wirst, intuitiv richtige Entscheidungen zu treffen, wenn es um die physiologische Entwicklung geht. Damit verabschieden wir uns für heute. Bis zum nächsten Mal. Wünschen dir einen ganz, ganz schönen Rest-Ostersonntag und freuen uns wie immer, wenn du uns auf der Plattform, auf der du gerade hörst, ein paar Sternchen schenkst. Bis zum nächsten Mal.